Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Zeitung, für die Sie hier stehen, unterstützt ihn ja, wie sie kann. Das ist ja sozusagen jetzt Ihr Hausminister. Das ist ja praktisch jetzt der Dieter Bohlen der Politik, den Sie da jetzt haben. Ich meine, das ist ja Ihr Geschöpf, wird der ja auch immer mehr. Das finde ich übrigens dann auch tatsächlich ein politisch-mediales Problem. Je länger der im Amt bleibt, umso abhängiger ist der im Prinzip von Ihrer Gunst.
Also ich glaube nicht, dass er unser Geschöpf ist. Das ist echt Quark. Und zum Beispiel, wenn er zurücktritt, dann ist er weg. Na gut, dann machen wir die nächste Geschichte über den nächsten Politiker. Und im Übrigen habe ich nicht das Gefühl, dass wir mit dem so glimpflich umgegangen sind in der Vergangenheit. Also in der schönen Runde, wer von der SZ, der Süddeutschen Zeitung oder aber der Bild-Zeitung hat ihm eigentlich mehr Stress gemacht in den letzten 6 Monaten, steht es, glaube ich, immer noch 2-1 für die Bild. Wir haben Kundus aufgedeckt und der Untersuchungsausschuss, in dem der rund um die Uhr gegrillt worden ist, läuft noch immer. Wir haben ihm Gorch Fock die skandalösen Zustände auf dem Schulschiff vor die Füße gekippt. Und die SZ hat die Doktoraffäre gehabt. Bravo.
Ja, bravo. Jakob Augstein vom Freitag und Nikolaus Blome von der Bild bei Phoenix. Die angesprochene Süddeutsche Zeitung in Persona Hans Leindecker hier im Medienmagazin vom 26. Februar 2011 in circa einer halben Stunde. Außerdem zum Adenauer Fernsehen und davor Sport, 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 denn es gibt Protest über die Berichterstattung bei ARD und ZDF. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
ARD intern.
Ein öffentlich-rechtliches System, das Gebühren aller Zahlungspflichtiger einzieht, steht in einer besonderen Pflicht zu kommunizieren, wie viel nach welchen Kriterien vom anvertrauten Geld Verwendung finden. Deswegen ist die in dieser Woche durch einen offenen Brief deutscher Leichtathleten ausgelöste Debatte um die Gewichtung der Sportarten bei ARD und ZDF nicht neu. Immer mal wieder gibt es Kritik an der Dominanz von Fußball, Boxen oder auch jahrelang der Tour de France. Kleinere Sportarten würden zu wenig oder gar nicht Berücksichtigung finden, hieß es in den letzten Jahren. In der aktuellen Diskussion, ausgelöst durch den Deutschen Leichtathletikverband, geht es gar nicht mal um eine Randsportart. Die Unterzeichner, zum Beispiel Olympiasieger wie Udo Bayer, Dieter Baumann und Franka Dietsch und über 250 Kaderathleten des DLV, sorgen sich um die Widerspiegelung der olympischen Kernsportart Nummer 1, nämlich Leichtathletik. Hintergrund ist die Ankündigung von ARD und ZDF, die Übertragungen der nächsten beiden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Korea und Russland nicht wie gewohnt live zu übertragen. Am Telefon jetzt der ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski. Herr Balkowski, vielleicht zu Beginn, warum werden Sie denn nicht mehr wie gewohnt live berichten?
Na, das ist relativ einfach gesagt. Wir haben ein wirtschaftliches Angebot gemacht, was unseren derzeitigen wirtschaftlichen Möglichkeiten entspricht und was auch dem Markt entspricht, dem Markt in Deutschland für das Thema Leichtathletik-WM. Dieses Angebot ist von der Sportrechteagentur AEC abgelehnt worden und nachdem wir uns nicht haben einigen können, sind die Verhandlungen von der Sportrechteagentur beendet worden.
Was heißt für Sie wirtschaftliches Angebot?
Wirtschaftlich heißt das erstmal, was wir in der Kasse haben. Wie Sie vielleicht wissen, haben die Intendanten aufgrund der wirtschaftlichen Situation der ARD insgesamt dem Sport ein Sparpaket in den Jahren 11 und 12 von 20 Millionen Einsparungen auferlegt, was insgesamt gesehen natürlich sehr wehtut, was aber der Sport insgesamt natürlich akzeptiert hat, weil wenn die Einnahmesituation schlechter wird, müssen wir auch hier unseren Teil dazu beitragen im Sinne der Gebührenzahler, weil das Geld, was wir nicht haben, können wir auch nicht ausgeben. Dann haben wir uns daran orientiert, was wir sozusagen in der Kasse haben und auch was, und da kommen wir zum Thema Markt, was in Deutschland wie die Konkurrenzsituation aussieht, und an diesen beiden Kriterien orientiert haben wir ein sehr, sehr gutes Angebot abgegeben, was zu den besten Top 5 Angeboten gehört, die wir in diesen Jahren jetzt abgegeben haben, insgesamt für den Sport, und das hat man auf der Gegenseite als nicht ausreichend erachtet.
Sind diese 20 Millionen, die Sie einsparen müssen, zufälligerweise die Summe, die der Eurovision Song Contest kostet?
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist auch weit im Vorfeld, bevor klar war, dass Lena gewinnt oder was die Kosten für den Eurovision Song Contest ausmacht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist schon weit vorher gefasst worden, dieser Entschluss und dieser Beschluss. Das hat nur etwas damit zu tun, dass die gesamte Einnahmesituation der Gesamt-ARD eben so zurückgegangen ist und dass wir unseren Teil dazu beitragen mussten. Das hatte mit dem Eurovision Song Contest überhaupt nichts zu tun.
Nun könnte man ja fragen, warum sparen Sie ausgerechnet bei einer beliebten Sportberichterstattung und nicht zum Beispiel, ich sag mal, bei Boxen? Die Tour de France fällt ja übrigens flach, also da sparen Sie ja schön. Warum reicht das nicht?
weil wir insgesamt ein Einsparziel haben und weil wir insgesamt eben auch nur das bieten können. Und das ist ja sehr, sehr komisch, dass wir auf der einen Seite immer aufgefordert werden, den Sportrechtemarkt mit den Gebührenmillionen nicht zu versauen für alle anderen Teilnehmer. In diesem Falle tun wir das. Wir machen ein wirtschaftliches Angebot und werden hinterher dafür gescholten. Wenn es jetzt andere Marktteilnehmer gäbe, die das von der Sportrechteagentur geforderte Geld zahlen würde, dann würden wir das ja akzeptieren und würden sagen, natürlich ist es, wir können nur das ausgeben, was wir haben, und können an dieser Stelle nicht einsparen und insofern oder können nicht mehr ausgeben. Wir würden das ja akzeptieren, wenn es jemanden anders gäbe, der mehr Geld zahlen würde. Aber es scheint niemanden anders zu geben, der mehr Geld dafür zu zahlen bereit ist. Und daran müssen wir uns natürlich auch orientieren. Wir sind ja gezwungen, auch durch Rechnungshilfe wirtschaftlich zu agieren.
Das hieße also, selbst wenn Sie mehr Geld hätten, würden Sie nicht mehr investieren?
Na, wenn die Frage ist doch einfach die, was ist etwas wert? Den Wert von Sportrechten zu bestimmen, ist ja eine äußerst schwierige Angelegenheit. Da sitzen viele Experten dran und wir geben Angebote ab, um Rechte zu erwerben. Wir haben kein Angebot abgegeben, um die Rechte nicht zu erwerben, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben mit aller Macht versucht, die Rechte zu erwerben. Und der Internationale Leichtathletikverband hat ein Angebot der EBU vorher abgelehnt, wo es ein Gesamtangebot gab für alle europäischen Länder, hat dann die Rechte der Sportrechteagentur IEC übertragen und die wiederum versuchen jetzt, weil sie sehr viel Geld dafür gezahlt haben, dieses Geld wieder einzutragen. Und ich weiß nicht, ob es Aufgabe ist, das mit Gebührengeldern Sportrechteagenturen zu finanzieren.
Dennoch gibt es, obwohl das alles sehr logisch klingt, den Vorwurf, dass für Fußball AD und ZDF mehr bereit sind zu pokern, zu feilschen, zu handeln und dass man hier auch, was sonst noch die Sportberichterstattung innerhalb AD und ZDF betrifft, dass es da Ungleichgewichte zum Fußball gäbe. Können Sie das entkräften?
Na, nun muss man, das kann man relativ schnell auch erklären. Es gibt im Fußball, wie Sie wissen, gibt es bei den Privatsendern 2 bis 3 Sportarten, an denen sie überhaupt interessiert sind. Das ist zunächst einmal Fußball, dann Fußball, dann Fußball, dann Fußball, dann die Formel 1 und dann das Thema Boxen. Das sind die 3 Sportarten, die Sie bei Privatsendern in der Regel sehen, wenn wir von den Vollprogrammen ausgehen. Insofern gibt es im Bereich Fußball einen Konkurrenzmarkt und das heißt, dort sind die Preise dann anders zu bewerten als in anderen Sportarten, wo es eben diese Konkurrenz in der Form so nicht gibt. Ich will aber mal dazu sagen, dass jetzt so getan wird, als würde der Fußball alles dominieren. Ich will Ihnen mal ein paar Zahlen nennen. In einem Jahr wie 2010 war der Anteil des Sportprogramms im ersten vom Fußball bei 25%. Das ist ein sehr hohes Jahr, weil wir ausführlicher von der Fußball-WM in Südafrika berichtet haben. In normalen Jahren pendelt der Anteil in der Sportberichterstattung zwischen 18% und 20%. Das ist die Wahrheit. Die Leichtathletik kommt auch weiterhin vor. Es wird ja so getan, als würden wir keine Leichtathletik übertragen. Das stimmt einfach nicht. Wir übertragen die deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Wir haben die Rechte an den Europameisterschaften erworben. Wir haben gemeinsam mit dem ZDF das ISTAF gerettet, indem wir nämlich Übertragungsgarantien abgegeben haben und die Rechte erworben haben. Insofern sind wir da breit aufgestellt und wir haben für 2013 beispielsweise die Garantie abgegeben, sollte es zu einer Team-Euro-Challenge kommen, das ist ein Team-Europameisterschaft, die Produktion zu übernehmen und auch zu übertragen. Insofern kann man nicht davon sprechen, dass wir die Leichtathletik hängen lassen, sondern hier geht es schlicht und einfach darum, dass eine Sportrechteagentur einen gewissen Preis bezahlt hat und diesen Preis bei uns sich wiederholen möchte. Und das ist nicht unsere Aufgabe, die Sportrechteagenturen zu finanzieren. Andersrum verhält es sich eben beim Fußball. Beim Fußball gibt es ein großes Konkurrenzumfeld und Fußball ist nach wie vor, das sieht man auch an den Einschaltquoten, natürlich die wichtigste Sportart in Deutschland. Und ich glaube, dass die Gebührenzahler auch ein Recht darauf haben, auch Fußball im gebührenfinanzierten Fernsehen zu sehen. Insofern ist es etwas, was man, glaube ich, so einfach nicht miteinander vergleichen kann, wie es hier getan worden ist.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Es gibt ja tatsächlich mehr Sportarten als nur Fußball, Boxen und Leichtathletik. Wenn Sie jetzt Ihr Budget verteilen, Tischtennis, Rudern, das gehört doch eigentlich zum öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Wenn Sie sich mal anschauen, allein im ersten werden 50 Sportarten Jahr für Jahr übertragen, live und in Zusammenfassung. Wenn man die dritten Programme hinzuaddiert, sind es 80 Sportarten, die im Programm der ARD Berücksichtigung finden. Bei den Privatsendern sind es, glaube ich, 3 oder 4 manchmal. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz starkes Argument. Insofern richtet sich die Verteilung der Gelder sicherlich danach, nach attraktiven Sportarten. Aber genauso berücksichtigen wir auch Sportarten, die eben nicht so prominent sind. Auch dort erwerben wir die Rechte. Und natürlich gibt es immer Sportarten, die keine Berücksichtigung finden, denn wir haben, und auch das muss man mal sagen, 8% Sportanteil im ersten. Und viel mehr können wir auch gar nicht bekommen an Programmplätzen im ersten, denn es gibt ja noch viele, viele andere Programme, die auch natürlich zu ihrem Recht kommen wollen. Und insofern wissen wir auch sehr genau, dass die Programmplätze, die wir anbieten können, nicht unerschöpflich sind.
Ich kann mich erinnern, in der langjährigen Geschichte des Medienmagazins ist immer mal wieder Boxen auch ein Kritikpunkt. Erstens, weil man Boxen aus ästhetischen Gründen gar nicht so sehr zu einer Sportart rechnen mag. Und zweitens, weil durch die Kommerzialisierung bei RTL Boxen so einen gewissen Geruch bekommen hat. Nun hat sich die ARD entschieden, doch einen Millionenvertrag wieder abzuschließen über Boxen. Warum?
Nun, wenn Sie sich mal anschauen, die Zahlen, die wir beim Boxen erreichen, es ist ein äußerst erfolgreiches Programm, was wir dort zeigen, am Samstagabend, wo wir normalerweise nicht annähernd so erfolgreich sind. Boxen ist olympische Kernsportart, das wird auch oftmals vergessen. Inzwischen bei den nächsten Olympischen Spielen wird auch das Frauenboxen integriert. Und das Boxen begleitet das erste deutsche Fernsehen, glaube ich, seit der Gründung. Ich glaube, wenn man sich erinnert, ich gehöre nun auch schon fast zu den Älteren, dass wir in früheren Zeiten auch nachts aufgestanden sind, um Muhammad Ali zu boxen zu sehen und viele andere Kämpfe zu sehen. Dann muss man einfach sagen, Boxen ist einfach erst einmal eine ganz normale Sportart. Natürlich kann man unterschiedliche Auffassungen darüber sein, über die Ästhetik und ähnliches. Es gibt aber ein großes Interesse von vielen Zuschauern, die das erste deutsche Fernsehen nicht unbedingt erreicht mit anderen Programmangeboten. Mit dem Boxen erreichen wir sie.
Und es profitieren auch andere Sendungen davon, habe ich gehört.
Nun ja, es ist so, wir haben beispielsweise mal im vergangenen Jahr das Experiment gemacht und haben das Wort zum Sonntag in eine Boxübertragung integriert. Das Wort zum Sonntag hat normalerweise, glaube ich, 1,2, 1,3 Millionen Zuschauer. In diesem Falle hat es 4,3 Millionen. Das heißt, das Wort Gottes wurde plötzlich von dreimal so vielen Menschen gehört, wie es normalerweise der Fall ist. Und da ist es, glaube ich, etwas, was eben der Sport insgesamt kann, nämlich auch Zuschauer in die ARD hineinzuziehen, die nicht jedes Angebot des Ersten immer annehmen.
Meint Axel Balkowski, er ist ARD-Sportkoordinator und hat uns ein bisschen angeschlossen an die Diskussion, warum die ARD in diesem Fall einige Sportarten bevorzugt und andere wiederum nicht. Vielen Dank.
Machen Sie gut.
Radio 1.
Usain Bolt gegen Tyson Gay. Der Showdown, das Finale über 100 Meter.
Ich glaube, dass dieses Ereignis 100-Meter-Lauf auch durch die Konfrontation zweier Superstars, Gay und Bolt, hochgepusht wurde und letztlich dann auch die Akzeptanz bei den Zuschauern gefunden hat. Und dies können sie natürlich dann im Fernsehen nur dadurch transportieren, indem sie mit Großaufnahmen spielen, Beobachtungen spielen, diesen Duellcharakter herausarbeiten. Das können sie bei einer normalen Leichtathletikübertragung, nehmen wir das Beispiel Berlin hier, ISTAF oder Deutsche Meisterschaften, natürlich nicht machen. Da steht ihnen einfach stehen ihnen die Produktionsmittel nicht zur Verfügung.
Berlin im August 2009, Leichtathletik-WM, der ZDF-Sportchef Dieter Groschwitz im Medienmagazin. Da war die Welt noch in Ordnung. Was ist nun in Südkorea und in Russland anders, Dieter Groschwitz, dass das ZDF nicht mehr live berichten will? Die ARD hat den Auftrag, 20 Millionen einzusparen, hörten wir gerade. Sie auch?
Wir haben sicherlich auch einen Auftrag, eine bestimmte Summe einzusparen in unserem jährlichen Etat. Aber wenn ich Sie korrigieren darf, wir wollen ja berichten, ARD und ZDF wollen ja von diesen Weltmeisterschaften berichten. Es ist ja nicht so, dass wir grundsätzlich sagen, nein, die sind für uns nicht interessant. Nein, sie sind sehr interessant für uns, für unser Programm, für unser Programmangebot an die deutschen Fernsehzuschauer. Aber wir müssen einfach von realistischen Zahlen ausgehen, wenn wir die Rechte an diesen Weltmeisterschaften erwerben wollen.
Nennen Sie die realistischen Zahlen. Wie viel haben die Leichtathletik-Weltmeisterschaften bisher gekostet und wie viel müssen Sie jetzt hinblättern?
Also ich bitte Sie darum Verständnis, weil Zahlen natürlich immer zu einem Vertrag gehören und die Vertragsinhalte sind immer vertraulich, sowohl was die früheren Verträge betrifft, als auch die Verträge, die in einer Diskussion sind. Also ich kann da keine Zahlen nennen, ich kann sie auch nicht bestätigen oder dementieren. Ich kann halt nur festhalten, dass das Angebot, das uns gemacht worden ist, von dem Leichtathletik-Weltverband IAAF über eine Agentur, dass dieses Angebot oder die Erwartungen an dieses Angebot einfach zu hoch sind und nicht aus unserer Sicht nicht der Realität bzw. der realen Marktlage in Deutschland entspricht.
Nun gibt es ja zurzeit eine Debatte, die seltsamerweise über die Medien ausgetragen wird, mittels offener Briefe. Und da scheint nicht das letzte Wort gesprochen zu sein, wenn ich auch Agenturmeldungen richtig interpretiere. Am Sonntag gäbe es wohl offenbar nochmal eine Pressekonferenz und dann gibt es auch von Ihnen, so zumindest die Agenturen, die Bereitschaft, wir können nochmal über alles sprechen. Stimmt das?
Ja, also an dieser Bereitschaft hat es ja bisher nie gefehlt. Und diese Bereitschaft ist nach wie vor vorhanden. Wir haben in der Tat, das muss man ganz nüchtern sehen, eine Situation, in der wir sagen müssen, die Verhandlungen sind erst einmal gescheitert. Aber wir sind nach wie vor, ARD und ZDF sind nach wie vor gesprächsbereit. Was sich jetzt an Aussagen ergeben wird bei der Pressekonferenz, die der Internationale Verband am Rande der Deutschen Hallenleichtathletikmeisterschaften abhalten wird, weiß ich nicht. Ich habe keine Tendenz, ich habe keinerlei Informationen, wir sind auch nicht eingeladen dazu. Also insofern muss man einfach abwarten, ob es da vielleicht ein wenig Bewegung geben wird von Seiten des Internationalen Verbandes.
Muss man sich das so vorstellen, dass Verhandlungen ja so ein bisschen steif ablaufen, dass man warten muss, bis man eingeladen wird? Sie werden auch zitiert mit den Worten, Sie müssen angesprochen werden. Kann man nicht umgekehrt auch mal dort anrufen und sagen, was ist denn vielleicht?
Nein, also natürlich muss man bei Verhandlungen grundsätzlich sitzt man sich eigentlich immer offen und direkt an einem Tisch gegenüber, wobei Tisch jetzt auch sinnbildlich gemeint ist. Das ist ja ein Prozess von mehreren Wochen und Monaten, der dann auch gerade bei diesen Summen hin und her geht. In dem Fall ist es so, also es ist ja eine Pressekonferenz, die nach dem, was ich in den Agenturen gelesen habe, vom Deutschen Leichtathletikverband veranstaltet wird. Es handelt sich um eine Pressekonferenz mit zwei Vertretern des Weltverbandes. Wir sind zu dieser Pressekonferenz jetzt nicht geladen, als jemand, der da auch noch Aussagen tätigen soll. Also insofern ist das jetzt auch jetzt nicht unser Terrain, auf dem wir uns bewegen sollen. Ansonsten ist es so, ARD und ZDF haben die Verhandlungen ja nicht abgebrochen. Wir haben ein Angebot gemacht. Dieses Angebot ist nicht akzeptiert worden. Es hat kein Gegenangebot gegeben. Also insofern kann man auch nicht in die Welt stellen, dass ARD und ZDF nicht mehr verhandeln wollen. Unsere Bereitschaft dazu ist immer noch vorhanden.
Nun wird Ihnen unterstellt oder sogar vorgeworfen, es wird kritisiert, dass ARD und ZDF sich auf Lieblingssportarten konzentrieren würde, Fußball zum Beispiel. Was sagen Sie denen, die tatsächlich Rudern oder Tischtennis spielen, professionell, und die sich etwas unterbelichtet vorkommen in dem öffentlich-rechtlichen Sportangebot?
Ja, wissen Sie, auch da muss ich einfach mal sehr deutlich sagen, das ist nicht so korrekt wiedergegeben in der Öffentlichkeit. Also wenn ich gerade die beiden Beispiele Rudern und Tischtennis nehme. Mit den Verantwortlichen des Deutschen Ruderverbandes hat es erst vor kurzem ein sehr intensives Gespräch zwischen den, ich nenne es jetzt mal Sportchefs von ARD und ZDF gegeben, in dem wir eine Planung aufgestellt haben über die Ereignisse, über die wir berichten wollen. Das ZDF plant, von den Ruderweltmeisterschaften ausführlich und live zu berichten. Aber auch da nur mal ein kleiner Punkt. Jeder weiß, dass das Interesse der Zuschauer, der Fernsehzuschauer am Sport am Wochenende am höchsten ist. Und jeder weiß, dass auch die Sendeanstalten wie ARD und ZDF, für sie es am einfachsten ist, am Wochenende den Sport zu platzieren, weil es da natürliche Sportplätze gibt. Jetzt hat gerade das Rudern eine Disziplin, die besonders erfolgreich ist und besonders im Fokus steht. Das ist der Achter. Dieser Achter wird jetzt an einem Donnerstag ausgetragen. Die Entscheidung des Ruderachters bei den Weltmeisterschaften findet an einem Donnerstag statt. Da kann ich mich nur fragen, warum ist das so? An einem Donnerstag, wo es kein natürliches Sportgefäß gibt, können wir auch nicht mit einer Live-Berichterstattung von diesen Ruderweltmeisterschaften ins Programm einsteigen. Das ist am Wochenende, am Samstag und Sonntag ganz anders. Darum haben wir auch immer wieder den Internationalen Verband gebeten. Also es ist auch hier nicht so, dass wir nicht berichten wollen. Nur es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die auch eingehalten werden müssen. Wir werden von den Weltmeisterschaften im Rudern auch berichten, wie wir auch von anderen Ereignissen berichten werden über das Rudern in Deutschland oder auch in Europa. Aber wir können nicht alles machen. Tischtennis. Über Tischtennis haben wir erst vor kurzem berichtet. Immer dann, wenn die deutschen Tischtennisspieler bei internationalen Turnieren entweder erfolgreich sind oder Turniere auch bestreiten, sind wir vor Ort. Wir haben die Europameisterschaften übertragen. Wir haben von Weltmeisterschaften berichtet. Also ist es doch nicht so, dass die Tischtennisspieler bei uns im Programm nicht vorkommen. Dagegen sprechen eindeutig die Fakten aus unseren Statistiken.
Nochmal zurück zur Leichtathletik-WM. Es gibt ja sowas, was man im Englischen Point of No Return nennt. Also man kann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht mehr, selbst wenn die Verhandlungen günstig laufen, solch eine Leichtathletik-WM im Fernsehen technisch und logistisch stemmen. Wann ist dieser Punkt?
Ist jetzt schwer zu sagen. Der ist natürlich davon abhängig, welche Standards man für sich selber für eine Übertragung definiert, beziehungsweise welche Qualität man anbieten will. Der Zeitpunkt, wo wir garantieren konnten, dass wir in einem ähnlich hohen Standard, wie beispielsweise bei den Weltmeisterschaften in Berlin 2009 berichten werden, dieser Zeitpunkt ist schon vorbei, weil die organisatorischen, logistischen und auch redaktionellen Vorbereitungen auf ein solches großes Ereignis, die brauchen Monate, um nicht zu sagen einen Vorlauf auch von ein, zwei Jahren.
Da waren Sie Host, das ist eine andere Situation.
Naja, gut, wir waren ja nicht nur Host-Broadcaster, also sozusagen verantwortlich für das Weltbild, sondern wir haben ja auch selber ausgestrahlt in Deutschland und in Deutschland ARD und ZDF gemeinsam. Hier ist es so, wenn wir eine Live-Berichterstattung aus Korea, aus Daegu vornehmen würden, wären wir nicht Host-Broadcast, also nicht derjenige, der in der Verantwortung steht, was das Erstellen des Weltbildes betrifft. Das würden wir übernehmen vom koreanischen Fernsehen und würden es, wenn es geht, noch anreichern mit speziellen deutschen Perspektiven, mit besonderen deutschen Kameraeinstellungen aus deutscher Sicht. Das ist immer noch machbar. Aber bei der Vorbereitung, der programmlichen Vorbereitung auf ein solches großes Ereignis, müssen beispielsweise auch Buchungsfristen eingehalten werden. Also man muss Plätze buchen, Plätze für Übertragungswagen, Plätze für Büros, man muss buchen Kamerapositionen. Dies alles, in dem Fall jetzt beim koreanischen Fernsehen, da gibt es gewisse Fristen, die eingehalten werden müssen und diese Fristen sind bereits abgelaufen.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein bisschen Hoffnung ist, dass die Leichtathletik-WM doch noch live im Fernsehen von ARD und ZDF zu sehen sein wird, aber nicht mit dem gewohnten Standard.
Ich würde formulieren, es ist immer noch die Möglichkeit, es besteht die Möglichkeit, ob die Hoffnung besteht, das müssen auch die entscheiden, die letztendlich die Rechte haben und die Rechte verkaufen und das ist der Weltverband.
Mein ZDF-Sportchef Dieter Groschwitz, ich bedanke mich für die Information.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Kleine Sportverbände kritisieren Programmpolitik von ARD, so war es in dieser Woche zu lesen, unter anderem in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Genannt wurde auch immer wieder der Deutsche Ruderverband und ganz speziell Ihr ehrenamtlicher Sprecher und TV-Koordinator Oliver Palme. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, vielen Dank.
Was kritisieren Sie denn nun tatsächlich an ARD und ZDF? Denn wir haben ja gerade gehört, eigentlich sind ARD und ZDF bereit, Rudern prominent zu platzieren. Aber es geht nicht immer, wenn man sich nicht so ein bisschen einigt.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit erhalte, hier auf die Statements, die von mir verwendet wurden, einzugehen. Ich denke, ganz wichtig ist, wie jede Sportart, ist natürlich der Rudersport und insbesondere der TV-Koordinator bemüht, möglichst oft, um möglichst prominent im Fernsehen zu erscheinen. Es liegt uns fern, ARD und ZDF in der Programmpolitik zu kritisieren. Ganz im Gegenteil, haben wir im letzten Jahr drei sehr konstruktive und sehr gute Gespräche gehabt. Und das zeigt sich ja auch in der Pressemitteilung und auch in der dpa-Meldung, die einen Tag vor dieser Meldung über den Äther ging, dass wir ähnlich wie das ZDF und auch die ARD die Programmpolitik unseres Weltverbands kritisieren und in enger Abstimmung mit ARD und ZDF gegen die Viertagesfinale vorgehen wollen, beziehungsweise dort auch vehement die Interessen der Deutschen, sprich des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und auch uns vertreten haben.
Also alles nur ein Missverständnis oder eine zu gewagt tendenziöse Zusammenfassung Ihrer Aussagen?
Ich denke, man muss eins sehen, dass die Aussagen, die ich auch getätigt habe, schon in einem Sinnzusammenhang dargestellt worden sind, der es nahelegt, dass die kleinen Verbände die generelle Politik kritisieren. Es ist natürlich so, dass sich alle Verbände, und ich denke, das kann man schon für alle sprechen, mehr Sendezeit wünschen.
Mehr Sendezeit bei 50 Sportarten, die wohl übertragen sind, müssen ja dann ARD und ZDF einen Sportkanal bilden.
Ja, ich denke, das ist eine medienpolitische Frage, wie man dort vorgehen kann, um eben den Sportarten mehr Platz einzuräumen. Ich kann nur für den Rudersport sagen, dass wir in intensiven Gesprächen gerade mit ARD und ZDF auch analysiert haben, wo daran liegt, was können wir besser machen. Und wir können auch schon im letzten Jahr und auch in diesem Jahr einige Punkte ansprechen, beziehungsweise haben auch einige Punkte auf der Guideline, wo wir ganz aktiv als Ruderverband etwas verändern können. Also ich habe die Interessenvertretung beim Internationalen Weltverband angesprochen. Wir haben aber auch, wenn man vom Rudersport spricht, eine neue Liga initiiert, die Ruder-Bundesliga, wo wir nach dem Vorbild anderer Spielsportarten auch ein Ranking-System haben, also richtige Liga und Tabellen. Wir haben also auch einige telegene Events initiiert, einfach um auch für die Fernsehmacher attraktiver zu sein.
Sie schreiben auch gerade eine Dissertation genau darüber, wie man bestimmte Sportarten, in dem Fall ja sicherlich Rudern, ins Fernsehen bringt. Ist es tatsächlich so, dass man da besser zusammenarbeiten sollte zwischen den Fernsehstationen und denen, die Sportarten betreiben, um die natürlichen Bedürfnisse erstens der Zuschauer besser zu respektieren, dann die Fernsehanstalten einfach ein bisschen besser zu verstehen und dann vielleicht auch, ich sag mal, es gab mal für den Fußball einen eher irrwitzigen Vorschlag von Helmut Thoma, dem damaligen RTL-Chef, eine dritte Halbzeit beim Fußball einzuführen, um mehr Werbeblöcke zu platzieren. Macht das aber letzten Endes nicht die Sportarten kaputt, wenn man sich zu sehr aufeinander zubewegt?
Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Sportarten, also auch der Rudersport, die Werte und Traditionen, für die sie stehen, beibehalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, und da haben wir natürlich auch die Gespräche geführt und bewegen uns auch in die Richtung, die Sportart an den modernen Erfordernissen der Medienlandschaft auszurichten. Ich kann als Beispiel wiedergeben, dass natürlich auch auf Grundlage der guten Erfahrungen im Biathlon immer wieder an den Rudersport herangetreten wird, macht eine Staffel, weil man dort natürlich auch die Boote und auch die Bootsklassen besser wiedergeben kann. Wir haben jetzt gerade ein Konzept auch mit Red Bull am Start, wo wir überlegen, in der Innenstadt von Frankfurt ein entsprechendes Event zu machen, um eben genau auf die Anforderungen einzugehen. Wichtig dabei ist aber, dass die olympische Kernsportart, und das ist beim Rudern die 2000 Meter Strecke, erhalten bleibt. Und davon wollen wir als Ruderer auch nicht abgehen.
Weil Sie gerade einen Getränkehersteller erwähnen, inwieweit ist es denn tatsächlich wichtig, dass man als Sportart im Fernsehen vorkommt? Also meine Vermutung ist, die ist jetzt nicht überraschend, dass Sponsoren natürlich sehr darauf achten, wie oft man im Fernsehen vorkommt. Das ist gar nicht die Eitelkeit der Sportler, die sagen, wir möchten gern dann und dann zu sehen sein.
Ich denke, es gibt zwei Stoßrichtungen. Einmal, was Sie angesprochen haben, die Eitelkeiten der Sportler. Meine Nationalmannschaftsmitglieder kommen natürlich oft zu mir und sagen, Olli, warum sind wir nicht mehr in den Medien? Warum sind wir als Weltmeister hier nicht in der Sportschau oder in der Tagesschau? Das ist natürlich verständlich. Auf der anderen Seite geht es auch darum, die Sportler und auch den ganzen Apparat, der hinten dran hängt, um Hochleistung in diesem, ja, in dem internationalen Vergleich zu produzieren, finanzieren kann. Und da muss man natürlich für Sponsoren attraktiv sein. Und da ist natürlich die Reichweite und auch die Dauer, wie man in der, ja, in dem Fernsehen vertreten ist, eine relevante Größe.
Ich sagte schon, Sie schreiben eine Dissertation über dieses Thema. Wie lautet Ihre wichtigste These?
Gut, die wichtigste These ist aus meiner Sicht, dass die Verbände in Summe schon, wenn sie die Zielstellung haben, dass sie ins Fernsehen wollen, sich mit auf die Belange des Fernsehens einstellen. Das bedeutet also für uns, um es ganz pragmatisch zu sagen, und ich denke, das ist auch ein Punkt, den man ansprechen muss als Sommersportler, es gelingt den Sommersportarten nicht, sich zu synchronisieren wie die Wintersportler. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass ARD und ZDF sagen, macht erstmal eure eigenen Hausaufgaben, weil natürlich die Wintersportler es uns vormachen. Und ich denke, das ist ein Punkt, den ich mir auch auf die Fahne schreibe und auch der Deutsche Ruderverband, dass wir versuchen werden, jetzt auch aufgrund der Diskussion, die jetzt entbrannt ist, die Sommersportarten zusammenzufassen bzw. zusammenzubringen und dort in einem Dialog mit ARD und ZDF diese Ziele anzustreben.
Meint Oliver Palme, er ist ehrenamtlicher Sprecher und TV-Koordinator des Deutschen Ruderverbandes. Ich bedanke mich dafür.
Ja, ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
Medien. Politik.
Es gibt Gerüchte. Es wurde auch in der Fragestunde heute im Bundestag in diese Richtung gefragt, dass Gutenberg einen Ghostwriter hatte und deswegen sozusagen von der Schludrigkeit der eigenen Arbeit überrascht war. Herr Leyendecker, was wissen Sie? Sind das mehr als Gerüchte?
Wir suchen ihn, so wie ihn andere auch suchen.
Zum Schluss hörten wir eben Hans Leyendecker, Ressortchef investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung, der Zeitung, die die Beobachtung des Bremer Juraprofessors Andreas Fischer-Lescano öffentlich machte, dass etwas mit der Dissertation des Bundesverteidigungsministers nicht ganz stimme. Hans Leyendecker, bevor wir darüber sprechen, was Medien zurzeit für verschiedene Rollen spielen, war es Zufall, dass der Plagiatsvorwurf in der Woche vor der Hamburg-Wahl bei Ihnen platziert wurde?
Ja. Das war reiner Zufall. Also der Professor war soweit und dann kam es. Hat nichts zu tun mit der Wahl.
Aber wäre es nicht besser gewesen, das nach hinten zu verschieben, damit man sich diesen Verdacht nicht aussetzt?
Ich glaube nicht, dass jemand in der Situation an diesen Verdacht gedacht hat, weil die Geschichte begann ja auch relativ klein mit einigen Fehlern, die nicht unbedeutend waren, aber zur großen Affäre hat es sich ja erst da ausgewachsen, als klar wurde, welches Ausmaß der Schummelei in diesem Fall vorzufinden war.
Nun war der Verdacht am 15. Februar in der Welt, dann bekommt das ja so eine gewisse Eigendynamik. Sie haben darauf angespielt, Aktio gleich Reaktio. Am 18. Februar die etwas stolprige Erklärung, vorläufig den Doktortitel ruhen zu lassen, mit der Grüßkierung der Hauptstadtpresse, die zeitgleich bei der Bundespressekonferenz warteten. Montag dann am 21. die oberfränkische Wettertannenrede und wieder wird die Presse abgewatscht. Haben Sie dafür eine Erklärung, außer Hochmut kommt vor dem Fall?
Also verheerendes Krisenmanagement. Die interessante Frage ist, warum sagt einer zunächst, dass das alles abstrus sei, dass die Vorwürfe abstrus seien, um dann später von gravierenden Fehlern zu reden? Da ist ja auch eine inhaltliche Frage mit gemeint. Hat er dann ernsthaft diese Arbeit mal gelesen? Wie hat er sich dann auseinandergesetzt? Wieso weiß er am Mittwoch nicht, dass gravierende Fehler in dieser Arbeit sind?
Das verdichtet sich dann zu dem Verdacht, dass er nicht ganz Bescheid weiß über seine eigene Arbeit und dass er womöglich einen Ghostwriter hat, also jemand, der für ihn diese Arbeit geschrieben hat. Aber, und jetzt kommt die Presse wieder ins Spiel, man werde die Untersuchung nicht aufnehmen, sagte die Uni Bayreuth, ob eine Täuschungsabsicht vorliege, weil das lange dauern könne. Sie gehen nun auf die Spur, weil Sie haben welche Arbeitshypothese?
Es gibt von ihm die Erklärung, dass es keinen Ghostwriter gibt. Er hat sehr früh gesagt, ich habe diese Arbeit allein geschrieben. Wer die Arbeit liest, kommt auf jeden Fall zu einer Verdachtsberichterstattung. Die Arbeit weist sehr viele Stilbrüche auf, sodass man erkennen kann, dass unterschiedliche Federn dran waren. Und insbesondere die Frage der Einleitung fasziniert einen. Wieso ist die Einleitung abgekupfert zum Teil? Also niemand, der bei Sinnen ist, käme auf die Idee, in der Einleitung die FAZ zu nutzen, die SZ zu nutzen und andere Medien auch. Das kann eigentlich nur jemand machen, der deren Arbeitsauftrag bekommen hat. Er bestreitet das. Aber wir gehen dieser Frage sehr intensiv nach, wer es sein könnte.
Wie gehen Sie davor, ohne jetzt alles zu verraten? Das ist ja eigentlich wie ein Krimi, ne? Es gibt ein Delikt, es gibt Spuren, es gibt Zeugenaussagen, also durch Vernehmungen im Bundestag zum Beispiel, auch öffentliche Verhöre und die Recherche. Was machen Sie, um solch einen Ghostwriter zu finden?
Ja gut, das ist fast schon eine Quellenfrage, weil wir sehr heftig dabei sind. Aber man muss schauen, ob in der Arbeit Fingerspuren eines möglichen Ghostwriters sind. Man muss schauen, ob wer in der Nähe war, wer zur Uni Bayreuth Kontakt hatte, wer sich in dem Thema ein bisschen auskennt. Meine Grundhypothese ist, wenn es einen Ghostwriter gegeben hat, war er nicht sehr kundig, weil die Arbeit schwach ist. Die Arbeit ist also, wenn man sie von Experten mehrfach lesen lässt und die dann ihr Urteil abgeben, ist sie nicht nur, weil wir neues Licht haben, ist sie sehr breit und sie ist sehr wenig originell und sie ist in Teilen sehr ungewöhnlich zusammengefügt, sodass man eine Ahnung hat, dass selbst eine Firma, die sowas professionell macht, es besser gemacht hätte. Das deutet halt auch darauf hin, in welcher Gruppierung der Ghostwriter zu suchen sein könnte.
Gibt es so etwas wie Hoffnung, dass durch das, was sich in letzter Zeit unter dem Stichwort Leaken entwickelt hat, dass Ihnen Informationen auf diese Art und Weise zugespielt werden können, anonym die Quelle bereinigt und dass man davon als Journalist profitiert?
Also wovon Journalisten im Moment profitieren, ist, dass es eine kundige Netzgemeinde gibt. Das, was wir hier haben beobachten können, ist etwas, was für den deutschen Journalismus neu ist. Das heißt, es kommt ein Verdacht auf, es schließen sich Leute zusammen, die Leute, die Gutenplag gemacht haben, seine Plagiate untersucht haben, in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kontinenten. Dadurch haben sie auch den Vorteil, dass 24 Stunden daran gearbeitet wird und die haben dann binnen weniger Tage eine Arbeit durchforstet im Internet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass weit über 200 Seiten unkorrekt sind. Das hätte ein Journalist allein nie schaffen können. Das heißt, die Netzgemeinde kann dann, wenn sie kundige Leute zusammenspannt, bei der Recherche etwas leisten, was man mit herkömmlichen Mitteln nicht kann. Da gibt es einen Vergleichsfall. Beim Guardian waren mal 400.000 Dokumente gelandet über britische Abgeordnete, die womöglich Sauereien gemacht hatten. Guardian war außerstande, das selbst zu bearbeiten, hat dann einen Aufruf an die Leser gemacht, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, hat eine Gruppe zusammengestellt mit Experten, Leserexperten. Und das Ende war, dass sie die beste Berichterstattung zum Thema hatten und dass sich 23.000 Leser beteiligt haben.
Solch ein Ghostwriter ist ja nicht nur die Frage, hat Herr zu Gutenberg gelogen oder nicht, sondern da steckt dann ja möglicherweise auch Erpressungspotenzial drin. Also das kann nochmal richtig hart werden.
Ja gut, er bestreitet es. Das muss man auch ernst nehmen. Also das kann man nicht einfach wegwischen. Herr Bosbach hat darauf hingewiesen, es sei üble Nachrede von einem Ghostwriter zu reden. Wir betrachten es als Rechercheauftrag und schauen.
Es gibt Medien wie zum Beispiel im Springer Verlag die Bild-Zeitung, die eine andere Linie verfolgt, nämlich Herrn zu Gutenberg hochzuschreiben weiterhin. Was halten Sie davon, dass nun, ja, man kann sagen parallel, ein Auftrag kommt für Bundeswehrwerbung?
Platter kann man es nicht machen. Auch platter als die Bild-Zeitung das macht, kann man es nicht machen. Also es ist eine so einfache, schlichte Formel, die immer heißt, Gutenberg gut, ihr werdet sehen, er wird noch Kanzler, Gutenberg klasse, Ehepaar klasse, Neider, Neid haben wir alle wegtreten, jeder macht mal Fehler. Das ist auch an Dämlichkeit nicht zu überbieten, was die Bild-Zeitung da macht. Und wenn dann im Gegenzug auch noch so ein solches Geschäft gemacht werden sollte, glaube ich, hat sich Gutenberg um sehr vieles gebracht. Also ich halte Komplizenschaft mit der Bild-Zeitung, auch eine Liaison mit der Bild-Zeitung, für brandgefährlich. Eigentlich ist für jeden Politiker gefährlich, sich mit irgendeiner Zeitung fest einzulassen. Das gilt auch für die Süddeutsche. Aber die Bild-Zeitung ist nochmal was anderes. Wenn man in diesen Tagen insbesondere die Berichterstattung in der Süddeutschen, der FAZ liest, die FAZ, ist einfach ein Stückchen, sind doch die Leute empört. Auch die Leser sind empört über das, was passiert ist. Und es geht im Moment so eine Wertediskussion in den Zeitungen. Sich da auf die Seite der Bild-Zeitung zu stellen, die ja nun nicht gerade ein Sturmgeschütz der Aufklärung ist, finde ich für einen Politiker brandgefährlich.
Das sieht natürlich die Bild-Zeitung anders. Sie behauptet ja, 2:1 stünde es für die Bild-Zeitung. 2:1, was die Süddeutsche anbetrifft. Also Kundesaffäre aufgedeckt und Gorch Fock aufgedeckt. Und Sie, ich sag mal, so ein bisschen ein Doktortitel, ja Gott.
Also erstens rechnen wir nicht so. Also es geht nicht um Kerben, es geht nicht um sowas, aber wenn sie gucken, wirklich wie so eine Gorch-Fock-Geschichte kommt, die Bild-Zeitung hat was und dann hat sie auf einmal die Details aus dem Ministerium und fährt gemeinsam mit dem Minister eine Kampagne gegen was. Und am Ende des Weges wird dann der Kapitän suspendiert und immer ungeheuerliche Vorgänge werden da aufgebauscht, die genau im Kalkül von Gutenberg liegen. Also das ist ein so simples Zusammenspiel, was da stattfindet. Aber meine Bild-Zeitung ist nicht, ist eine große Exegese nicht wert, ob sie investigativ arbeitet, ob sie sauber arbeitet. Ich habe da eine sehr feste Vorstellung, wie sie sind.
Wie geht's nun weiter? Also wie lange werden Sie möglicherweise Spuren verfolgen, die in die Irre gehen können? Das sagten Sie bei Hart aber fair am Mittwoch. Gibt es da für Sie sowas wie eine Deadline?
Ist eine Frage der Kapazität ja auch. Wir hängen an vielen Geschichten, an Bankengeschichten, an Formel-1-Geschichten, an anderen Sachen. Inwieweit man Luft hat, das ist ein Problem, was ja Journalisten, auch wir aus diesem Bereich haben. Verschiedene Dinge drängen und im Moment versucht man in dem Bereich gemeinsam mit Kollegen, unsere Innenpolitik hat die Geschichte hier angestoßen, herausragend auch gemacht, mit Kollegen in dieser Frage weiterzukommen. Aber ich hoffe, uns kommt nichts quer, also dass man ein bisschen Luft, ein bisschen Zeit hat, das zu machen.
Hans Leindecker, Ressortchef Investigative Recherche bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank.
Danke.
Da braut sich doch einiges zusammen. Der Spiegel erscheint Montag mit dem Titel Bild, die Brandstifter. Wir sind Helden. Die Musikband protestiert auf ihre Art und Weise gegen das Ansinnen, mit ihrem Konterfei zu werben. Wir sind Helden.de. Und heute haben am Samstag in Berlin einige hundert Menschen protestiert gegen Karl Theodor zu Gutenberg und seinen Umgang mit der Plagiatsaffäre. Aber wir beschäftigen uns jetzt aus gegebenen Anlass mit der Vergangenheit.
Medienarchiv.
Und ich würde mich freuen, wenn jetzt hier irgendwie was zu hören sein könnte. Moment.
Im Namen des Volks. Der Bund hat durch die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem 8. Abschnitt des Grundgesetzes sowie gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen.
So klang es übermorgen vor 50 Jahren, als ein Bundesverfassungsrichter das sogenannte Adenauer-Fernsehen verbat. Verbot natürlich, das Ganze sollte natürlich eine Art Staatsfernsehen werden. Die Konstruktion dieses Programms war den Verfassungsrichtern denn doch zu staatsnah. Michael Mayer hat sich aus gegebenem Anlass damit beschäftigt, 50 Jahre erstes Rundfunkurteil. Wie kam es zu diesem Projekt Deutschlandfernsehen, wie es ja eigentlich offiziell hieß, Micha?
Naja, es war ja so, dass damals gab es nur ein Fernsehprogramm, eben das Programm der ARD, und Bundeskanzler Adenauer war mit dem Programm relativ unzufrieden, also vor allem über die Berichterstattung von WDR und NDR, die würden zu einseitig berichten, dachte man damals. Und was war naheliegender, als einen eigenen Kanal mit gewünschter politischer Ausrichtung zu gründen? Doch die Sachlage war schwierig, denn Fernsehen war ja Sache der Länder und der Bund konnte nicht so einfach ein Fernsehprogramm veranstalten. Aber die Bundespost besaß das Recht, Sendelizenzen zu vergeben. Somit konnte man argumentieren, der Bund als Eigner der Bundespost könnte durchaus Rundfunk veranstalten. Und die Deutschlandfernsehen GmbH wurde dann mit Wirkung zum 1. August 1960 gegründet. Die Länder waren an der neuen Gesellschaft zu 49 und der Bund zu 51% beteiligt. Und ich habe mal den Rechtswissenschaftler und ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Wolfgang Hoffmann-Riem gefragt. Er meint, das ganze Projekt sei eben primär im Hinblick auf die geplante politische Einflussnahme zu sehen. Das sei der Grund gewesen für die Konstruktion der GmbH.
Damals hat der Ministerpräsident Zinn das Ganze einen Husarenstreich genannt und ich denke, es war ein relativ dreister. Es war der Versuch vor der Bundestagswahl 1961, ein anderes Fernsehprogramm zu bekommen, weil die Regierung, insbesondere der Kanzler Adenauer, mit der Berichterstattung durch die Anstalten der ARD nicht zufrieden war. Und der politische Streit ging jetzt nicht nur um die Frage, wer kann das regeln, sondern wie kann es geregelt werden. Und hier war es so, dass die Bundesregierung zwar eine privatrechtliche Gestaltungsform wählte, aber eben eine Gesellschaft, an der der Bund die Anteile hielt und treuhänderisch auch für die Länder. Es sollte also eine im staatlichen Eigentum, wenn Sie so wollen, befindliche Gesellschaft werden mit starken staatlichen Einwirkungsmöglichkeiten, sodass die Staatsfreiheit des Rundfunks in Gefahr war.
Man wundert sich eigentlich, Rundfunk ist doch von Anbeginn Ländersache. Wie kam es denn überhaupt auf die irrige Annahme, dass man auch Bundesfernsehen machen kann?
Das ist in der Tat eine irrige Annahme gewesen. Also es gab damals nur wenig Bewusstsein offenbar für derlei Fragen. Ich habe das mal den Leipziger Medienwissenschaftler Rüdiger Steinmetz gefragt und er erklärte mir zu diesem sogenannten Fernsehstreit, dass eben genau dieses Bewusstsein für diese rundfunkrechtlichen Fragen damals noch nicht so weit verbreitet waren wie heute, und zwar sowohl bei der CDU wie auch bei der SPD.
Also man muss sich vorstellen, dass praktisch dieser Prozess der Rundfunkfreiheit in den 1950er Jahren und dann eben Anfang der 60er Jahre erstmal ausgehandelt oder eben auch ausgefochten werden musste. Dieses, was wir heute haben, nämlich, dass es ein föderales Rundfunksystem gibt mit Rundfunkfreiheit, das war in den Köpfen noch nicht verankert. Das stand zwar auf dem Papier, war aber in den Köpfen der Politiker noch nicht verankert. Und vor allen Dingen Konrad Adenauer als autokratischer Herrscher, der musste das auch erstmal verstehen.
Ja, und da war es halt so, dass die SPD-geführten Bundesländer dann Klage einreichten beim Bundesverfassungsgericht. Also es waren die Länder Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Hessen. Und es wurde auch versucht, also im Vorfeld die auf die Seite der Adenauer-Regierung zu ziehen, indem man ihnen versprach, also dritte regionale Programme veranstalten zu lassen, das, was wir heute kennen, also die dritten Programme. Aber da haben diese Länder sich nicht drauf eingelassen. Und dann war es eben so, am 28. Februar 61 verbot das Bundesverfassungsgericht, wie wir gehört haben, in seinem Urteil in das sogenannte Adenauer-Fernsehen mit der Begründung, der Bund sei nur für die Rundfunktechnik, aber nicht für die Programmveranstaltung zuständig. Der Sender würde in seiner geplanten Konstruktion gegen § 5 des Grundgesetzes über die Meinungsfreiheit verstoßen. Und damit wurde erstmals eine klare Trennlinie zwischen technischer Verbreitung und inhaltlicher Zuständigkeit gezogen.
Verbot durch die dritte Gewalt im Prinzip. Wie hat die Bundesregierung reagiert?
Ja, das ist ganz schön, wenn man diese historischen O-Töne hört. Das kann man gleich mal hören. Und zwar, es gab auf Seiten der Bundesregierung also nicht so richtig ein Einsehen. Wenige Tage später empörte sich Bundeskanzler Konrad Adenauer in einer Bundestagsdebatte über das Urteil.
Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil.
Naja, und das Schöne ist, wenn man jetzt das mal Revue passieren lässt, das ist im Grunde genommen ja bis zum heutigen Tage so, dass der politische Einfluss aufs Fernsehen immer noch zu groß ist, weil man musste auch wissen, 1962 wurde dann das ZDF gegründet, also gab es den Gründungsvertrag des ZDF, und da ist ja bis zum heutigen Tag so, dass man kritisiert, der politische Einfluss ist da zu groß, und das ZDF ist, wenn man so will, also direkt der Nachfolger von diesem Adenauer Fernsehen nicht, aber es wurde sozusagen in der Folge des Adenauer Fernsehens gegründet.
Vor 50 Jahren gab es das erste Rundfunkurteil in der Bundesrepublik Deutschland, das sogenannte Adenauer Fernsehen wurde verboten. Vielen Dank, Micha. Und damit kann ich Ihnen wieder Olli Massiv ankündigen. Er spielt das, was ich kaum gemacht habe jetzt, nämlich Musik in der Dancehall. Jan Vesper wird Sie wieder updaten, was die Nachrichten betrifft. Und ich kann nur sagen, also am 30. April 2012 endet der analoge Satellit. Dann gibt es den Podcast vom Medienmagazin morgen Abend. Und
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Und hier schließt sich wieder nahtlos der Podcast-Bonustrack an. Zunächst mit einer Ergänzung zum Fall Gutenberg. Die Uni Bayreuth hat inzwischen doch die Untersuchungen aufgenommen, um zu sehen, ob der fränkische Freiherr, wie es bei dpa heißt, vorsätzlich viele fremde Texte in seine Doktorarbeit aufgenommen hat. Also Täuschung ja oder nein, das wird geprüft an der Uni. Dann die zweite Ergänzung. Am Sonntagmittag gab es, wir hörten davon vorhin, im Gespräch mit dem ZDF-Sportchef Dieter Groschwitz gab es diese bewusste Pressekonferenz, und der Weltverband IAAF hat inzwischen die Hand ausgestreckt. Es wird weiter Verhandlungen geben, kündigte Helmut Diegel, Marketingchef des Weltverbandes IAAF, am Sonntag in Leipzig an, lesen wir bei dpa. Wir werden Einfluss darauf nehmen, dass diese Verhandlungen möglichst schnell kommen, denn sonst kann es zu spät sein. Das deckt sich ja auch mit Dieter Groschwitz. Allerdings finden wir dann beim Sportinformationsdienst noch einen Hinweis aus dieser Pressekonferenz. Wir sehen nicht ein, dass wir auf einem so herausragenden Markt wie Deutschland die Rechte verschenken sollen, während in anderen Ländern faire Preise bezahlt werden, sagte Helmut Diegel nach Informationen vom SID. Ja, ich fragte Dieter Groschwitz kurz nachdem diese Meldung erschien, was er von dieser Pressekonferenz halte.
Ja, ich begrüße es natürlich, dass der Weltverband jetzt ein Zeichen setzt und an den Verhandlungstisch zurückkehren will, begrüße ich ausdrücklich, zumal man immer wieder festhalten muss, die Gespräche sind ja nicht von ARD und ZDF beendet worden.
Meinen Sie das mit der Bemerkung, man habe nichts zu verschenken, dass es dennoch einen Preis in der Mitte gibt, oder können Sie sich gar nicht mehr bewegen?
Also man muss jetzt mal schauen, was diese Äußerung bedeutet, man hat nichts zu verschenken. Ich glaube, ARD und ZDF haben in der Vergangenheit klar gemacht, auch dass sie sich an gewissen Vorgaben halten müssen, dass sie sich an den Markt orientieren müssen. Und jetzt werden die Gespräche zeigen, inwieweit man sich vielleicht doch noch einmal annähern kann.
Der ZDF-Sportchef mit einer ersten Reaktion nach der ausgestreckten Hand des Weltverbandes IAFF am Sonntagmittag. Damit gehen wir zurück in die Vergangenheit. Das ganze Sportrechte-Pokern ist ja, ich hatte es angedeutet, immer mal wieder in der langjährigen Geschichte des Medienmagazins aufgeflammt als Thema. Stoßen wir doch einfach mal so ganz spontan in den 22. November 2003, also eine Aufnahme, die 7,5 Jahre alt ist. Dort ging es schon mal um den Vorschlag, vielleicht doch einen eigenen Sportkanal für ARD und ZDF, damit alle Sportarten oder zumindest die meisten zu ihrem Recht kommen. REM im Radio 1 Medienmagazin.
Auch die Sportarten, wo nicht sofort Millionenchecks gezogen werden, haben ein Recht, im Fernsehen mehr vorzukommen, als dies bisher der Fall ist. Und wenn ich dann Beispiele sehe, ich gehe auf viele Sportveranstaltungen, dass da ein volles technisches Equipment steht und beispielsweise bei einer Tischtennis-deutschen Meisterschaft und ein ganzes Wochenende eben aufgezeichnet wird und ich dann in der Zusammenfassung, ich weiß nicht, 5 oder 7 Minuten sehe, dann sage ich, das Material wäre auch da gewesen für einen Sportkanal, ohne dass zusätzliche Kosten entstanden wären.
Einen Sportkanal von ARD und ZDF könne er sich also vorstellen, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Dieser Traum ist seit der letzten Woche etwas in die Ferne gerückt, nach meiner Meinung, nachdem seine Kollegen aus Sachsen, Bayern und NRW bei ARD und ZDF eher die Programmleistung einschränken wollen. Doch so leicht lassen sich Ideen ja nicht ersticken. Vorgestern beim 8. Thüringer Mediensymposium gab es erneut die Forderung, diesmal vom Präsidenten des Deutschen Sportbundes Manfred von Richthofen. Zitat: Es gibt Sportarten, die nur alle 4 Jahre bei Olympischen Spielen über übertragen werden und ansonsten ein Schattendasein führen. Der DSB sehe die Chance, ein entsprechendes Programm gemeinsam mit ARD und ZDF über einen Satellitenkanal zu verbreiten. Günter Herke ist im Studio, hat das Symposium verfolgt in Thüringen. Hat dieser Vorstoß ernsthafte Reaktionen überhaupt ausgelöst?
Nein, also die Skepsis überwiegt. Der Münchner Sportwissenschaftler Josef Hackford zum Beispiel hält das für wenig aussichtsreich, gerade angesichts des gegenwärtigen Drucks auf die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Er hat dafür ein paar andere Vorschläge parat.
Zum einen wünsche ich mir ein Hintergrundmagazin, ein Kritik- und Analysemagazin, eine Dokumentationssendung von 45 Minuten pro Woche, die die Themen des Sports, sei es Sport und Medizin, Sport und Wissenschaft, Sport und Schule, Sport und Gesundheit und andere Dinge mehr aufbereitet, die also ein bisschen hinter den Sport sieht und hinter das Ereignis sieht, so wie es früher beim ZDF der Sportspiegel war oder beispielsweise beim Südwestfunk die Sendung Sport unter der Lupe.
Zum anderen erwartet Hackford von der Sportberichterstattung der dritten Fernsehprogramme am Wochenende nicht nur einen Aufguss der Inhalte, die es vorher schon zu sehen gab, also in der Sportschau oder im aktuellen Sportstudio. Da müssten eigentlich die Regionalsender eher kleinere regionale Sportereignisse widerspiegeln und nicht nochmal die große Bundesliga. Besonders bedenklich findet Hackford die überhandnehmenden Exzesse der Fußballberichterstattung, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen übrigens. Wie man sich vielleicht erinnern kann, vor einer Woche Freundschaftsspiel Deutschland-Frankreich, aber vorher Schottland-Niederlande, ein EM-Relegationsspiel und auch noch Deutschland-Portugal-Frauen-EM-Qualifikation. Also 6 Stunden Fußball und danach setzte es auch noch Tennis in Houston wegen Schüttler, also ein bisschen Fille.
Das heißt, habe ich ein Ereignis, habe ich das Recht an einem Ereignis, dann wird es auch, lassen Sie mich ganz einfach sagen, total ausgelutscht und ausgequetscht, damit man möglichst lange, möglichst viele Zuschauer. Das wird langweilig, das wird in vielen Teilen auch vom Journalismus her sehr uneffektiv und damit macht man auf Dauer ein gutes Produkt wie den Fußball eher kaputt.
Nun ist der Diskussion um zum Beispiel einen ARD-ZDF-Sportkanal ja nur eine Facette der Tagung gewesen. Es ging generell um Medien und Sport. Das ist ja ein ziemlich weites Medien- und Sportfeld. Wo fing man denn da überhaupt an und wo hörte man auf?
Ja, alles ist klar. Der Sport braucht die Medien brauchen den Sport. Sportler und die Vereine steigern ihren Marktwert durch Medienpräsenz und das Fernsehen sieht erfolgreiche Sportler als Quotenbringer. Aber spannungsfrei ist das Verhältnis natürlich nicht. Das beweist ja auch schon der Poker um die Fußballübertragungsrechte im Fernsehen. Im Zeichen einer zunehmenden Kommerzialisierung, die beklagt wird, und einer Mediatisierung des Leistungssports, so wurde in Erfurt diskutiert, wird die jeweilige Interessenlage der Beteiligten natürlich immer wieder neu austariert. Es geht also um das komplizierte Beziehungsgeflecht zweier Partner, die aufeinander angewiesen sind. Das geht schon los mit der Frage, welchen Einfluss haben überhaupt die Medien auf die Popularität einer Sportart? Für den Präsidenten des Deutschen Sportbundes Manfred von Richthofen liegen die Dinge klar.
Die Masse der Sportarten ist abhängig von der Präsenz im Fernsehen. Davon kann man auch entsprechend ableiten, werden die finanziellen Zuwendungen natürlich im Wesentlichen bestimmt. Wer was anders sagt, geht an den Realitäten vorbei. Firmen interessieren sich heute mehr denn je. Kommt die Sportart, die ich sponsor oder in anderer Weise finanziell unterstützen, wie findet die sich im Fernsehen wieder?
Ja, wie kommt die eine oder andere Sportart überhaupt ins Fernsehen, Günther?
Ja, das hängt natürlich ab von den Idolen und Identifikationsfiguren, die jeweilige Sportart zu bieten hat. Also das gegenwärtige Barometer zeigt gut an für Boxen, für Skispringen, für Formel 1, die liegen im Trend, eben dank Klitschko, Hannawald, Schumi und so weiter. Tennis hat enorm nachgelassen, wissen wir warum. Volleyball und Tischtennis funktionieren überhaupt nicht und Fußball geht immer. Die Medienpräsenz und das Interesse der Sponsoren verwandeln den Sport in ein Event. Und da werden immer mehr Show-Elemente beigemischt und das wird von vielen beklagt. Beispielsweise Reinhard Hess, der Cheftrainer der deutschen Skispringer, der sagt, bei aller Freude über die Aufwertung seines Sports, es gibt da ein paar gefährliche Tendenzen. Also das Star-System, das die Solidarität innerhalb der Mannschaft ein bisschen unterminiert, das aber von den Medien gefordert wird und von den Sportlern eingeübt wird. Selbstdarstellung, sportfremdes Beiwerk, TV-Inszenierung sind da die Stichworte. RTL hat neuerdings vor, Kameras am Schanzenrand entlang fahren zu lassen, um die Anspannung noch im Gesicht der Springer während des Sprungs zu beobachten. Und es wird auch allen Ernstes überlegt, die Athleten mit Herzfrequenzmessern auszustatten, dass das nichts mit der Leistung zu tun hat und der Leistung auch nicht zugutekommt, liegt auf der Hand. Aber was ist schon vernünftig in einem System, das eben auf der möglichst profitablen Vermarktung einzelner Stars oder Mannschaften basiert? Ich nenne das mal das Kournikova-Syndrom, eine Dame, die auch weniger wegen ihrer athletischen Leistung als aufgrund anderer Qualitäten halt zu Ruhm gekommen ist. Thomas Summerer, der Chefjustiziar der Deutschen Fußballliga, glaubt dennoch an die Kräfte des Marktes.
Letztlich nimmt doch eine Sportart, egal ob es der Fußball ist oder Tennis oder Eishockey, die Beträge von den Sendern, die Sender bereit sind zu zahlen. Was vernünftig ist in der Marktwirtschaft, das bestimmt die Marktwirtschaft selbst.
Das klingt jetzt ein bisschen sehr vereinfacht. Hatte nicht Kirch versucht, die Marktwirtschaft auszuhebeln?
Klar, und er hat ja auch einen entsprechenden Preis dafür bezahlt.
Okay, gut, ja.
Aber es ist schon richtig, ne? Der freie Fall der Preise für Fußballrechte hat gezeigt, da wurden jahrelang politische Preise statt realer Marktpreise gezahlt. Wenn man überlegt, 87 haben ARD und ZDF 9,2 Millionen Euro bezahlt, jetzt sind es 290 Millionen Euro.
Ja, ganz schön viel. Vielen Dank, Günter Herke, für diesen kurzen Einblick in das 8. Thüringer Mediensymposium zum Thema Sport und Medien, Medien und Sport. Vielen Dank.
Tschüss, Jan.
Und damit erreichen wir die letzten Bits dieses Podcastes vom Medienmagazin in der Ausgabe vom 26. Februar 2011.